Mädchen.
Was Patrick Hernandez, Dan Hartman bzw. Take That, Madonna und Moose T gemeinsam haben, das erfahrt ihr heute in dieser Folge und auch, was die eigentlich mit die Ärzte zu tun haben. Mit diesem kleinen Cliffhanger zu Beginn starten wir in unsere neue Folge. Wir sind die wilden Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Konstanze. Ich fühle mich heute eher wie ein Konstantin, aber ich bleibe bei Konstanze.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und heute besprechen wir Hey Who in Scheiben.
Oh yeah.
Ein, ich würde sagen, doch speziellen Song.
Ja, ist auf jeden Fall speziell, aber irgendwie in meinen Ohren auch ein Klassiker.
Ja, für mich auch. Und für mich ist das so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, so ein Song, wo diese Quintessenz herauskommt, so ein Quatsch-Song.
Mhm.
Aber irgendwie auch ein Feelgood-Song. So, das sind meine Feelgood-Ärzte in diesem Song.
Ja.
Ja, ich mag den total.
Ich mag den auch. Vor allem die Live-Version tatsächlich.
Ja, und bevor wir zu den Live-Versionen kommen, würde ich sagen, starten wir doch mal in die Hard Facts.
Ja, let's go.
Hey Who in Scheiben. Musik und Text ist beides von Farin und Bela gemeinsam. Hm. Erschienen ist der Song auf Die Bestie in Menschengestalt von 1993 als B-Seite in einer Live-Version auf Quark von 94, auf Wir wollen nur deine Seele, Live-Version von 99 und auf dem Seitenhirsch 2018. Auf Die Bestie in Menschengestalt ist Hey Who in Scheiben, Track Nummer 5 und sitzt damit zwischen Für uns und Fa-Fa-Fa.
Mhm.
Zu Fa-Fa-Fa haben wir auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge Nummer 83. Viel Spaß damit. Den finde ich auch sehr, sehr großartig und ich musste wieder an die großartige englische Version dieses Textes denken. Gönnt euch das. Hey Who in Scheiben ist insgesamt 1:29 lang und erschienen ist das Ganze über Metronome als Label. Hey Who in Scheiben war keine Single, keine Maxi, hat kein Video und ist auch auf keinem Sampler erschienen. Wurde der Song live gespielt? Ja. Das Live-Debüt hatte Hey Who in Scheiben am 29.10.1993. Wie sollte es dann das sein im PC 69 in Bielefeld?
Bielefeld.
Auf der Plugged-Tour 1993. Und gespielt wurde der dann auch weiterhin ganz, ganz fleißig auf der Tour 94, Donington My Ass 94, und Eine Frage der Ehre jeweils 95, Voodoo Lounge 98, Streng Geheim als Paul 98, Attacke Royale 98, Vans Warp 99, Rockt alles Platz 2000, dann Coupling als Support von den Garlic Boys in Japan 2002, Kegeln vor Kreuzberg, also Nudo Tra I Cannibali 2003, dann haben wir noch die Small World Tour als Latanjo 2011 und das Comeback 2012. Insgesamt wurde der Song 134 Mal gespielt und landet damit auf Platz 56 der Live-Charts, also schon ganz ordentlich, finde ich. Auf Platz 55 ist übrigens Roter Minirock mit 136 Mal gespielt. Zudem haben wir auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge 66. Und auf Platz 57 mit einmal weniger gespielt ist Schopenhauer mit 133 Mal live gespielt. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge 65. Haben wir den Song live gesehen?
Nein.
Nein, leider nicht. Würde den sehr gerne live sehen.
Ja, ich auch.
Es gibt auch einen klitzekleinen Trivia-Punkt, den ich rausgesucht habe. Und zwar aus der Pravda Nummer 7, folgendes Zitat von Bela. Ein Text muss her, ein Text muss her. Ach, da ist er ja. So ungefähr ist das damals abgelaufen.
Schön. Danke für diese Information.
Aber ja, also, wundert mich ja jetzt irgendwie auch nicht, dass es so gelaufen ist.
Nee.
Ja, ansonsten gibt's zu dem Song von meiner Seite aus zumindest nicht mehr zu sagen an Hard Facts. That's it.
Okay, Hard Facts Ende.
Das heißt, wir können uns jetzt dem Text widmen.
Ja.
Ich fand das voll on point.
Oh Gott. Okay, ihr habt schon gehört, es fängt mit einem kleinen Oh-Intro an.
Mit einem kleinen Oh-Intro?
Farin packt alle Chöre aus, die er einsammeln konnte.
Ja, obwohl man vielleicht nicht direkt raushört, aber später im Laufe des Textes zumindest vernehmen kann, dass auch Bela in diesem O-Chor dabei ist. Hm. Das ist ja sehr, sehr tief.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Rod da auch mitsingt, weil den nehme ich nicht wahr. Das fällt mir schwer.
Ich auch nicht. Nee, ich nehme auch nur Farin und Bela wahr im Gesang und in den Chören, die hinterlegt sind. Und mit den Chören startet Farin auch gleich ins gesungene Intro. Von dir habe ich schon viel gehört. Du bist wohl hier der Chef.
Bist wohl hier der Chef.
Und weil ich gerade ein Opfer suche.
Dann gibt's einen Break und es geht in die Strophe. Zumindest für uns geht's da in die Strophe. Ist gut, dass ich dich treffe. Klar sehe ich, dass du größer bist. Das gibt ein großes Grab. Und wenn du erstmal vor mir liegst, spuck ich auf dich herab. Jetzt nimm die Säge, nimm die Axt, zerhack dich selbst, ich zähl bis 10. Und mache ich meine Augen auf, will ich dich in Scheiben sehen.
Und gleichzeitig wird im Hintergrund von 10 abwärts gezählt. Da läuft dann so ein 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, und das geht auch mehr oder weniger ganz straff direkt über in die Hookline.
Ich sag hey, 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 hey. Ich sag hu, 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 hu. Und dann geht's so weiter. Er sagt immer hey und hu mit ich sag davor. Ich sag hey, 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 hu, hu, hu.
Hey, hey, hu. Im Hintergrund hört man übrigens auch so Publikumschöre und so jubeln und die klatschen und...
Das hat mich beim ersten Mal richtig irritiert, als ich das jetzt nochmal in der Studioversion gehört habe.
Also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob die da auch so Chöre, Sprechchöre eingefügt haben, die so rufen, Ärzte, Ärzte. Also von den Aufnahmen aus den 80ern vielleicht noch, aber vielleicht...
Ich habe es nicht rausgehört.
Ja, ich habe mich auch sehr darauf konzentriert und ich habe das vorher nie gehört, dann habe ich es heute gehört, dann habe ich es später nicht nochmal gehört und dann war ich so ein bisschen, singen sie das jetzt oder nicht? Aber ich wollte das nochmal mit reingeben.
Ja.
Genau, und nachdem die Hookline durch ist, geht's direkt ins Outro. Du bist stark, kannst Kung Fu, du bist fies, ich bin fieser als du, hör gut zu, du Idiot. Und dann gibt's auch nochmal einen Break. Wir spielen dir das Lied vom Tod. Und dann wird... auch genau das gespielt, nämlich dieses Theme auf der Mundharmonika.
Mhm.
Dann hört sich das so an, als hätte einfach jemand die Anlage ausgeschalten und es macht so und dann ist Ruhe.
Ja, und dieses das Lied vom Tod, das ist auch ein Snippet wahrscheinlich aus dem Film oder so, weil das spricht eine sehr tiefe Männerstimme.
Mhm, das kann gut sein.
Genau, also auf der Studioversion sagt das nochmal jemand anderes.
Ja.
Das war's. Das sind knackige 1,5 Minuten.
Gekauft.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe wieder sehr gelacht übrigens über dieses Du kannst Kung Fu, weil wir das in der Folge 35 schon mal hatten, bei Ein Mann mit Gipsbein.
Ach, stimmt. Oh mein Gott, das habe ich schon komplett wieder vergessen.
Wo er ja singt, ich lerne Kung Fu und ich ja auch dann gesagt habe, dass ich ja da immer dachte, das heißt Kung Fu und nicht Kung Fu. Ein Mann mit Gipsbein übrigens auch großartige Folge, solltet ihr euch auch anhören.
Auf jeden Fall.
Ja, ist das dieses Sprichwort, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden als Song?
An Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Definitiv. Und ihr seid jetzt bestimmt auch sicher ganz heiß darauf, was die Live-Version denn jetzt so besonders macht, dass man die unbedingt hören muss. Man muss sie nämlich unbedingt hören.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das ein Song ist, der live richtig gut funktioniert und der auch nochmal richtig zündet. Also ich habe generell, wenn ich den höre, auch immer voll Bock und der ist auch aufwühlend, aber die Live-Versionen sind wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack.
Mhm, ja.
Also, es gibt einmal die Live-Version der B-Seite von Quark. Die ist ja erschienen über Metronome. Die geht 2 Minuten 23 und die wurde über den SDR aufgenommen, also den Süddeutschen Rundfunk. Der ist jetzt gesplittet, gesplittet. Gesplittet in SWR und noch irgendwas anderes.
Wahrscheinlich Bayerischer Rundfunk?
Nee. Nee, der SDR und der SWF, Südwestfunk, sind so quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, fusioniert zum SWR, Südwestfunk.
Ah, okay.
Südwestrundfunk, Entschuldigung. Mhm. Ich konnte nicht ganz herausfinden, an welchem Tag das aufgenommen wurde, weil ich habe geguckt, welche Städte auf der Tour in diesem Sendegebiet lagen, sodass das hätte aufgenommen werden können. Und ich vermute, dass es aufgenommen wurde am 5. November 1993 im LKA Longhorn in Stuttgart, weil die meisten anderen Sachen für mich nicht ganz so passen zeitlich oder ja. Nagelt mich aber nicht drauf fest, es könnte quasi auch irgendwas anderes in diesem Sendegebiet sein. Bei der Live-Version redet Bela erst irgendwas von Flug-Alzheimer.
Ja.
Wir haben Podcast-Alzheimer, Bela hat Flug-Alzheimer.
Okay.
Man hört da aber schon die Gitarre im Hintergrund und das Intro fängt dann an und da singen sie, bin ich der Meinung, alle drei.
Boah, das kann sein.
Live, genau. Und nur Farin singt dann im Hintergrund halt noch ganz theatralisch dieses bist wohl hier der Chef. Und live ist es auch ein bisschen anders aufgeteilt, weil eigentlich singt den Song Farin. Und live ist es dann aber so, dass Bela auf jeden Fall die Strophe singt.
Mhm.
Die Hookline, bin ich der Meinung, singen sie auch alle drei zusammen. Aber die singen sie ja eh nur so halb, weil sie singen nur, ich sag hey, 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 ich sag hu, hu, hu. Und dann jetzt ihr, ruft Farin. Dann geht das Ganze nämlich schon über in einen Gitarrenriff und das ist von Born to be Alive, ein Song von Patrick Hernandez aus dem Jahr 78 und vielleicht klingelt es da jetzt schon so ein bisschen bei euch. Dieses Gitarrenriff geht dann über, also dieses ganz klassische, bevor er anfängt zu singen, we were born to be alive. Geht dann über in Relight My Fire. In der Ursprungsversion ist das von Dan Hartman von 79, aber in dem Jahr, in dem das aufgenommen wurde und die Ärzte auf Tour waren, haben Take That den nämlich auch nochmal rausgebracht.
Ah, so. Ich kenne nur die Take That-Version.
Ich wollte gerade sagen, und dann kommt es nämlich drauf an, zu welcher Generation man gehört und welche Version einem vertrauter ist.
Ja. Okay.
Und da muss ich ja mal sagen, als ich die Version das erste Mal gehört habe, habe ich ja, das ist mir ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen direkt in mein Herz geschossen, weil ich finde, bei diesem Relight My Fire Part, Farin fühlt es ganz schön doll.
Ja, das stimmt.
Der geht ja richtig rein und da muss ich bei aller Griesgrämigkeit manchmal, die ich jetzt so hatte, sagen, ich fühle es leider auch sehr, wenn er es so singt. Ja.
Ich finde es auch richtig gut.
Nachdem da dieses kleine Medley entstanden ist, geht es über ins Outro. Ich bin auch der Meinung, das singen sie alle drei. Dann kommt noch mal kurz das Gitarrenintro von Ohne Dich, also von den Ärzten. Und dann gibt's Applaus und warum auch immer sagen sie dann noch mal Yo, ja, see, we, da. Also warum auf unterschiedlichen Sprachen, aber es passiert. Yeah. Bela und Rott.
Yes, yes.
Und ich finde, die Version ist schon auch ganz nice. Aber ich finde, die Wir wollen nur deine Seele Live-Version hat tatsächlich einen etwas klareren Klang. Und da finde ich auch den Gesang viel mehr on point.
Gerade am Anfang.
Ja, ich finde auch, dass das in den Strophen nicht ganz so gehetzt klingt.
Mhm. Ja.
Also sie sind bei der Live-Version von 93 schon ganz schön flott unterwegs. Also das ist schon ordentlich und das sind sie für mich auch bei der Seele-Version. Aber ich finde, bei der Seele kommt Bela irgendwie auch in der Strophe einfach besser zurecht mit dem Text.
Ja, und in der Seele-Version haben sie auch noch ein bisschen mehr eingearbeitet an Fremdmaterial und Publikumsarbeit.
Ja, deswegen ist diese Version nämlich auch 3 Minuten 54 lang.
Das Lied in sich ist 1,5 Minuten.
Ja.
Nur zur Erinnerung.
Aufgenommen wurde das am 12.10.98 in Mannheim im Rosengarten. Ja, wie du ja schon sagst, die Gitarre erklingt und meiner Meinung nach auch der Bass. Und da ist der Song auch, finde ich, schon ganz gut erkennbar, wenn man ein gutes Gehör dafür hat, für so Ärzte-Songs. Mhm. Genau, dann kommen die Chöre, das Intro, was sie auch wieder alle drei singen, mit Farin im Hintergrund, der dann so,
ah.
Genau, und bist wohl hier der Chef. Und ich finde, das macht er bei der Live-Version ja wirklich, wow.
Da fühlt er es richtig doll.
Ja, Bela singt dann die Strophe, während Farin das, was du vorhin auch schon erwähnt hast, diesen Countdown singt. Das passiert nämlich in der anderen Live-Version gar nicht.
Stimmt, ja.
Dann singen sie gemeinsam die Hookline und dann geht's über in Frozen von Madonna von 98.
Nicht der Film.
Nee.
Oh, das wäre so witzig. Das ist ja ein bisschen
einfach hey, hey, und Scheiben. Sag hey, hey, hey. Sag hu, hu, hu. Let it go.
Let it go.
Can't hold it back anymore.
Sehr gut.
Dann kommt nochmal ein sehr energisches 1, 2, 3, 4 von Bela. Und dann geht das über in Horny von Moose Tea featuring Hot and Juicy von 98. Oh, ich lieb's aber auch sehr. Ich habe mir vorhin die Songs natürlich auch alle nochmal angehört, die in diesen Medleys verwurstet sind.
Mhm.
Und können wir bitte ganz kurz darüber reden, dass der Text von Horny einfach, das ist ein Song, der würde auf Deutsch nicht funktionieren.
Oh, da muss ich jetzt einmal gucken.
Ich mache das mal beispielhaft am Refrain. Der Refrain ist am Ende einfach nur all night long, I'm horny. Horny, horny, horny. I'm horny,
horny, horny, horny tonight.
Genau. Stell dir mal vor, du würdest es halt im Deutschen singen. Die ganze Nacht, ich bin geil. Geil, geil, geil. Heute Nacht. Ich bin geil.
Geil, geil, geil.
Es ist... Also, weil wir natürlich auch als, keine Ahnung, Jugendliche mit 13, 14, wann auch immer ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, 12, 13, 14, irgendwie da in der Drehe, wahrscheinlich eher 13, ich natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe. Ich kannte das Lied, ja, aber ich habe natürlich nicht gecheckt, was das übersetzt heißt. Und jetzt denke ich mir, okay, und der nächste Schritt war eben, solche Songs würden auf Deutsch niemals funktionieren.
Der Text ist so geil. My heart is ringing, so I'm singing this song for you.
Ja, und es geht die ganze Zeit darum, dass diese Person halt total angehottet ist und dann auf alle möglichen Wege versucht, die andere Person zu erreichen. Per E-Mail, per Anruf, per Post.
Oh Gott.
Ja, ich habe sehr gelacht.
Alrighty. Und da in der Mitte von diesem Teil des Medleys, da gehen dann ja auch die Instrumente einmal so runter. Bela singt dann im Hintergrund immer so, horny, horny, horny. Und dann schreit Farin, are you there? Und macht seine erste Publikumsarbeit.
Hört, und dann schreit Rod, are you dead? Ich habe erst überlegt, ob das dead wie bei Take That oder dead wie tot.
Ah,
was einfach lustig wäre, wenn er fragt, seid ihr tot? Und alle so, woo! Das meint er bestimmt nicht.
Nee. Und dann kommt Farin nochmal zurück mit Are you horny? Und alle rasten richtig aus.
Ja. Und dann fragt Bela, have you stick fever? Also, ne, wahrscheinlich habt ihr Bock auf Sticks, also seine Drumsticks.
Ja.
Und dann müssen wieder alle herhalten. Weil dann geht's nämlich los mit Farin. Hey, 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 hey. Und dann das Publikum macht das dann natürlich nach. Und dann hu, 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 hey, hey, yeah, yeah. Und dann mein absoluter Lieblingsteil, kannst du mir mal sagen?
Kannst du mir mal sagen?
Wie spät es ist.
Wie spät es ist.
Nein, tut mir leid.
Nein, tut mir leid.
Ich habe keine Uhr dabei.
Ich habe keine Uhr dabei.
Dann kommt eigentlich die Hookline, die sie auch nochmal zusammen singt. Und das Outro.
Mhm.
Und dann kommt das Lied der Lieder.
Ja.
Und ich habe mich dann gefragt, was denn in der Setlist danach kam.
Mm.
Und es ist der Graf, ich weiß ja nicht. Oh.
Das Lied, bei dem Bela immer den Text vergisst, obwohl er es zu jedem Konzert singen muss.
Weil die Setlist kann man natürlich eindeutig nachgucken, weil es ja dieses Datum gibt. Und dann habe ich mir die Setlist nochmal genau angeguckt und dachte mir, ich möchte gerne auf dieses Konzert.
Mm.
Und ich lese dir jetzt ganz kurz die Setlist vor.
Oh mein Gott.
Es ist, ich finde es schon ein bisschen iconic. Das Konzert startet mit Ein Lied für dich, Schon das Song Angeber auf der 3. Party stinkt wie am ersten Tag. Sweet, sweet Grandeline. Motherfucker 666.
Dicker.
Blumen.
Nein.
Mädchen.
Nein.
Ignorama.
Nein.
Liebe und Schmerz. Vermissen, Baby. Oh, Schopenhauer. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas. Oh, der lustige Astronaut. Halber Love Song. Goldenes Handwerk. Punk ist. Der Misanthrop. Hey, Hu in Scheiben. Der Graf. Rebell, meine Freunde. Popstar. Langweilig, Elke. Naja. Dann Zugabenteil 1. Super 3. Alleine in der Nacht. Ist das alles? What the fuck?
Oh mein Gott.
Zugabenteil 2. Männer sind Schweine mit den Busters, Medley, Westerland.
Mm.
Zugabenteil 3,
oh,
auch ganz weirde Mischung, Tittenmaus, Madonnas Dickdarm, Schrei nach Liebe zu spät.
What? Wild.
Was ist diese Setlist?
Alter, die sind ja richtig steil nach vorne gegangen, direkt am Anfang übelst die Banger rausgeballert. Das muss so abgegangen sein.
Attacke Royale, sag ich ja nur.
Mhm.
Tourname, auch Tourmotto.
Oh, wirklich, ist richtig Attacke. Da bist du nach den ersten 5 Liedern schon total durch, weil alle übelst ausflippen.
Ja, und dann kommt im Zugabenteil 1 einfach Super 3 alleine in der Nacht ist das alles.
What the hell?
Ja. Ja, also ich finde beide Live-Versionen für sich einfach auch total großartig. Ich finde von der Soundqualität die Seele-Version ein bisschen besser.
Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist die, mit der wir sozialisiert wurden, weil die andere kannte ich bis vorhin nicht, ehrlich gesagt.
Ja, klar. Aber würde ich gerne noch mal so in Anspruch nehmen.
Definitiv, Alter, auf jeden Fall. Sollten die das irgendwann mal auspacken, wenn wir irgendwo auf einem Konzert sind? Ich würde ausflippen. Aber da möchte ich auch ein geiles Medley haben, weil das ist ein Medley-Lied, einfach.
Ja, voll. Also genau, das würde ich mir schon auch wünschen, dass das dann auch so verpackt ist. Und ja, was sie dann da spielen, also von mir aus können sie auch so ein Best-of-90s-Medley machen. Da raste ich auch raus. Ich habe vorhin schon gemerkt, wie das auch so richtig angeklungen hat bei mir.
Ja. Alter, allein dieses, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Nein, tut mir leid, ich habe keine Uhr dabei. Das hat sich so eingebrannt in mein Scheißgehirn.
Ey, sobald jemand fragt, wie spät es ist, habe ich das im Kopf und ich denke mir, oh Mann, das ist wieder dieses Ärzte-geschädigt-Sein. Ja. Wenn jemand sagt, könnt ihr mir mal sagen, wie spät es ist? Dann bin ich immer, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist?
Aber man singt es auch im Kopf immer so zweimal. So, man hat immer so Farin und dann sich selbst.
Ja.
Ach Gott, ey.
Ja, oder dass man dann antwortet in diesem Duktus auch, nein, tut mir leid, ich habe keine Ohren dabei. Oh Gott, ey, das ist schon ganz schön behämmert.
Ja, ist es. Ist es wirklich. Das ist schlimm, schlimm, schlimm.
Ja, aber wie oft habe ich dieses Lied also gehört, beziehungsweise die Live-Version?
Zu oft.
Ja.
Einfach zu oft. Aber ich finde, es ist halt auch so, das ist so die Live-Essenz, glaube ich, die wir so gelernt haben durch die Live-Alben natürlich. Und das ist so das, was wir uns immer vorgestellt haben, wie es dann sein wird auf einem Ärztekonzert. Das ist das, was wir bekommen haben auf manchen Ärztekonzerten, auf anderen nicht. Und es ist einfach so schön. Und dieses Lied ist auch einfach so witzig. Das ist halt so, keine Ahnung, ist es so David gegen Goliath in Punk oder was ist das? I don't know.
Ja, es ist, der Text ist ja auch totaler Nonsens. Also falls ihr euch gefragt habt, ob wir noch mal ein bisschen ausführlich über den Text sprechen, was sollen wir zu dem Text halt großartig sagen? So, da ist eine Person, die eine andere Person auffordert, sich selbst zu zerstückeln.
Ich habe was dazu zu sagen, der Text ist großartig. Ich finde den top. Allein dieses, jetzt nimm die Säge, nimm die Axt, hack dich selbst, ich zähl bis 10. Das ist, hä? Das ist wirklich, wir hatten keinen Text, wir brauchten einen. In a nutshell.
Ja, also vielleicht ist das auch die Vorlage für diese komischen Saw-Filme oder wie ich immer dachte, SAW-Filme. Weil es gibt den Radiosender SAW.
Oh mein Gott, auch richtig gut.
Ja, ich finde, den könnten sie ruhig mal wieder rausgraben.
Ja.
Ach, der macht mich glücklich. Das klingt ein bisschen morbide aufgrund des Themas, aber der macht mich einfach glücklich. Ist mir egal. Same. Denkt alle, was ihr wollt.
Ist mir egal.
Ja, deswegen gleich zu Anfang ja gesagt, das sind meine Wohlfühlärzte. Aber von Wohlfühlärzte zu einem anderen Thema. Ich bin sehr gespannt, was du heute für ein Thema vorbereitet hast.
Weiß nicht, wie Wohlfühlthema das ist, für uns zumindest. Du bist kompetent, ich bin kompetenter als du. Wir machen heute einen kleinen Ausflug, und er ist wirklich nur klein, weil ich krank bin und nicht so viel schaffe, in die Sphären der Kompetenzwahrnehmung, natürlich mit der riesigen Lupe auf den Gender Bias. Männer werden in der Regel als kompetenter wahrgenommen. Dabei ist es egal, ob es um Allgemeinwissen, berufliches Fachwissen oder, nicht zu vergessen, die richtige Form des Feminismus geht.
Ich habe was bei Tee ausgespuckt. Also, ich muss es, bevor du weiterliest, gleich einwerfen. Ich habe fast meinen Tee ausgespuckt, weil es neulich auf einem oder mit einem Account mehrere Diskussionen gab, wie Männers irgendwie in den Kommentaren Frauen erklären wollten oder Flinte erklären wollten, wie sie denn Feminismus richtig auszuleben, zu definieren und zu praktizieren haben. Und das ist einfach Peak de Lulu.
Oh ja.
Linke Macker Scheiße.
Und das ist genau der Grund, warum ich das mit reingenommen habe, weil diese ganze Diskussion gerade gefühlt explodiert.
Ja, und es ist so lustig, weil, also, ganz viele Typen, die sich selber als Feministen sehen und bezeichnen, in den Kommentaren bei dem Beitrag, den ich zumindest gesehen habe, absolut steil gegangen sind und krass empört waren. Und ich war dann nur so, hey, schon mal nachgedacht? It's not about you. Feminismus dreht sich nicht um Männer. Und also, wie sehr kann man denn immer alles auf sich beziehen und dass sich alles um Männer dreht und drehen soll? Und und dann dachte ich mir, ich habe das männliche Ego oder das Ego mancher Männer mal wieder unterschätzt. Und es ist nicht so, dass Männer bei Feminismus quasi sich nicht beteiligen oder mitmachen dürfen. Aber dann Frauen vorzuschreiben, wie sie Feminismus zu leben haben, ist einfach nochmal ein ganz anderer Take.
Ja, ich habe da auch eine richtig gute Antwort drauf. Lächel doch mal.
Ja. Und mein Lieblingsbeitrag, ich kann euch das empfehlen, da vorbeizugucken, ist übrigens von Feministisches Tagebuch, die geschrieben hat, brauchen wir Cis-Männer im Feminismus? Und dann war die nächste Slide einfach nur, nein. Das war der ganze Beitrag und wow. Leute sind ausgerastet. Ich liebe alles da dran und ich weiß, ich habe den Account jetzt schon mehrfach erwähnt, aber ich lieb's und ich schreibe ja immer mal mit ihr und das ist einfach, da geht mein Herz auf. So, jetzt lasse ich dich weitersprechen. Entschuldige.
Zurück zur Kompetenzwahrnehmung. Für weiblich sozialisierte Menschen ist dieser Unterschied der Kompetenzwahrnehmung nicht nur ein undefiniertes Gefühl, sondern harte Realität. Männer erklären uns schon immer die Welt. Männern wird schneller geglaubt. Sie werden nicht so oft hinterfragt. Sie werden nicht so oft unterbrochen. Und sie werden häufiger nicht in ihrer Aussage korrigiert. Man könnte hier schon richtig gut eine Folge zum Mansplaining machen, aber ich dachte, ich fange mal etwas mehr an der Wurzel an, nämlich wie Geschlechterstereotype erst dazu führen, dass Männer auch heute noch als klüger und kompetenter wahrgenommen werden. Die britische Journalistin und Autorin Mary Ann Sieghart hat nämlich dieses Gefühl der Ungleichbehandlung genommen und es in Erfahrungsberichten und Daten beschrieben. In ihrem Buch The Authority Gap, im Deutschen kann man es entweder als die Kompetenzlücke oder die Autoritätslücke bezeichnen, beschrieb Sieghart nach Interviews mit 100 Frauen aus Führungspositionen und Politik die systematische Unterschätzung von Kompetenz. Und das nicht nur auf der professionellen, sondern auch der privaten und gesellschaftlichen Ebene. Am Beispiel der Führungsebene wird aber schneller klar, wie gravierend dieses Problem eigentlich ist. Denn nur wenige Frauen schaffen den Aufstieg in diese Männerdomäne. Um sich in diesem Umfeld zu behaupten und zu beweisen, müssen Frauen doppelt so hart arbeiten. Bei fachlichen Auseinandersetzungen werden ihre Aussagen häufiger hinterfragt als die von Männern. Sie müssen sich also für jede Diskussion vorbereiten wie auf eine Prüfung. In Fachvorträgen und Meetings werden sie häufiger unterbrochen. Ihre Ideen werden hinterfragt. Sie könnten es ja von einem männlichen Kollegen oder ihrem eigenen Mann haben. Und als wäre das noch nicht genug, wird auch noch ihre Stimme und Körpersprache bewertet. Sprechen sie zu tief und zu selbstbewusst, sind sie zu herrisch und nicht warm genug. Ist die Stimme aber zu hoch, wird ihnen direkt Kompetenz abgesprochen. Denn hohe Stimmen werden gesellschaftlich als unterwürfig, rücksichtsvoll und gehorsam bewertet. Da gibt es übrigens auch einen nicht sehr überraschenden, aber interessanten Zusammenhang von der Stimmfarbe von weiblich gelesenen Personen, wenn sie sich in Sicherheit befinden, im Vergleich dazu, wenn sie sich durch einen Mann bedroht fühlen. Aber zurück zur Kompetenz. Frauen müssen sich nicht nur fachlich beweisen, sondern auch sozial. Denn weibliche Stereotype verlangen es, dass wir aufmerksam und fürsorglich sind, auch im beruflichen Kontext. Und weil wir mit diesem Stereotyp groß werden, tragen wir das natürlich auch in unser berufliches Umfeld. Und das hat in Führungsebenen einen großen Einfluss auf das Team und die Arbeitsmoral. Mit Frauen in Führungspositionen berichten Mitarbeitende, dass sie in ihrer Entwicklung ermutigt und gefördert werden und es mehr Gespräche zum beruflichen Fortschritt gibt. Frauen in Führungspositionen zeigen also häufiger Interesse an der Entwicklung ihres Teams und der Qualität der Arbeit, was zu einem loyaleren und engeren Arbeitsverhältnis führt. Man könnte fast meinen, dass eine klare Kommunikation über Erwartungshaltung und Entwicklung und eine zusätzliche persönliche Ebene und die aktive Förderung der Mitarbeitenden einen positiven Einfluss hat. Männer in Führungsebenen und Politik können also viel von Frauen lernen. Die aktuelle Konsequenz ist aber die, dass Frauen viel höheren Standards gerecht werden müssen, um einem Mann in derselben Position überhaupt ebenbürtig zu sein. Professionelle Frauen übertreffen Männer bei weitem. Immobilienmaklerinnen verkaufen ihre Häuser zu deutlich höheren Preisen. Anwältinnen haben weniger Beschwerden wegen unethischen Verhaltens. Und die Patienten von Ärztinnen haben eine geringere Sterberate. Kurz gesagt, es geht uns besser, wenn wir unser Eigentum, unsere Streits und unsere Gesundheit Frauen anvertrauen. Wir brauchen also gleiche Ansprüche an Männer wie an Frauen, um uns ins Positive zu entwickeln. Eine gleichberechtigte Erwartungshaltung. Und dann geht es nicht nur Frauen besser, sondern auch Männern. In Staaten mit mehr Geschlechtergerechtigkeit trennen sich Frauen weniger häufig von Männern. Männer sterben weitaus weniger einen gewaltvollen Tod. Und auch die Suizidrate ist geringer, bei Frauen wie auch bei Männern. Männer werden weniger häufig gewalttätig gegenüber ihren Partnerinnen und Kindern. Männer in Staaten mit höherer Gleichberechtigung sind im Schnitt also glücklicher. Die Wahrscheinlichkeit für eine Depression sinkt. Und dann sind wir beim Kern des Feminismus. Eine Gleichberechtigung rettet nicht nur das Leben von Frauen, sondern auch das von Männern. Und deshalb, liebe Zaubermäuse, reden wir ständig von intersektionalem Feminismus, der auch Männers was angeht.
Ja, und Männers was angeht, ist nicht gleich Männers definieren, was Feminismus ist und wie dieser auszusehen hat.
Ja.
Und also eins meiner Lieblingsbeispiele ist, dass Typen dann sagen, ja, ich bin ja voll feministisch und für Gleichberechtigung dies und das. Und dann kommst du mit irgendwelchen faktenbasierten, wissenschaftlich fundierten Dingen. Und dann kommt die Aussage, ja, das ist jetzt aber ein bisschen doll radikal. Und du denkst dir, lol, das ist nicht radikal. Also, hä?
Ja, das ist super wild. Ich finde, man sieht dieses Phänomen auch sehr gut im männlichen Feminismus, denn auch bei Instagram sind Männer, die sich feministisch äußern, beziehungsweise eine Plattform für feministische Themen haben, teilweise erfolgreicher als Frauen, die das schon sehr, sehr lange mindestens in der gleichen Qualität, wenn nicht sogar viel besser tun.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass die Qualität für mich da ausschlaggebend ist.
Mhm.
Weil meine Erfahrung zumindest bei den Content-Creatern, männlich gelesenen Content-Creatern, die feministischen Content machen, da fehlt mir ganz häufig eine wissenschaftliche Einordnung, mhm, wissenschaftliches Fundament, das Beschäftigen mit Literatur, und zwar jetzt nicht einfach nur, ich habe mal ein Buch über Feminismus gelesen.
Ich habe Bell Hooks im Schrank.
Ja, sondern verschiedene Werke zu lesen und eben auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, unterschiedliche Werke mit unterschiedlichen Blickwinkeln, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Denn es gibt ja auch im Feminismus einfach Sachen, die ich persönlich ja trotzdem auch nicht gut finde.
Mhm.
Und natürlich hat sich das ja über die Zeit auch entwickelt. Und ich finde, auch das ist halt zu beachten, dass ich, wenn ich ein Buch nehme von vor 30 Jahren, dass das sicherlich im Kern noch wichtige und gute Erkenntnisse hat, aber dass diese Erkenntnisse durchaus auch weiter transportiert, weitergedacht und zu anderen neuen Erkenntnissen geführt haben könnten. Also es ist ja kein abgeschlossener Prozess, das ist zum einen. Und zum anderen sich eben auch umfangreich damit auseinanderzusetzen. Und da sind wir wieder bei dem, wo ich mich häufig störe. Es gibt halt einen Unterschied zwischen, das ist meine Meinung oder meine Haltung und das ist wissenschaftlich fundiert, das sind Fakten.
Ja.
Und das mischt sich auch da natürlich sehr. Und das, was ich jetzt auch als Thema in dieser Diskussion wahrgenommen habe, war vor allem auch, dass Content Creator, die feministischen Content machen, damit, dass sie das eben tun, weiblichen Content Creatorinnen oder Flinter einfach auch die Sichtbarkeit nehmen. Weil dadurch, dass sie halt dann, wie du das schon gesagt hast, durch diesen Bias, ne, als kompetenter oder ähnliches wahrgenommen werden und dann vielleicht auch mehr FollowerInnen haben, verdrängen sie halt am Ende die feministischen Stimmen von Flinter, die ja halt total wichtig wären, weil, und das darf man nicht vergessen, ich finde, da ist schon auch nochmal ein großer Unterschied, denn diese Männer können alles auch noch so toll faktenbasiert und wissenschaftlich erklären, aber die Ebene, die diesen Personen immer fehlen wird, ist die Ebene der eigenen Betroffenheit und der eigenen Erfahrung von all diesen strukturellen Ungleichbehandlungen betroffen zu sein und auch von der geschlechterspezifischen Gewalt, die es gibt.
Ja.
Und natürlich funktioniert das auch andersrum. Ich habe auch nicht die Ebene, dass ich weiß, wie Männer von patriarchaler Gewalt unter Männern betroffen sind.
Mhm.
Das kann ich natürlich auch nur auf einer abstrakten Ebene mir herleiten und das nicht nachempfinden, weil ich keine betroffene Person davon bin. Und ich finde, bei solchen Themen wie Feminismus hat das ja nochmal eine ganz, ganz andere Bandbreite.
Ja, voll. Also es findet ja auch auf so vielen Ebenen statt und es ist ja eigentlich auch okay, sich auf eine Ebene zu beschränken, die sich halt mehr mit dem eigenen Erfahrungshorizont überschneidet. Dass halt Männer sich mit einem feministischen Ansatz für psychische Gesundheit zum Beispiel auseinandersetzen, der ja auch Männer betrifft, vor allem wenn es jetzt um Depressionen geht etc. Das ist ja auch immer wieder das Thema im November.
Ja.
Und dass Frauen das schon ewig machen, das wird dann immer gerne vergessen. Und dann kommt halt irgendwie so ein Post am Internationalen Männertag, der war ja gerade erst für uns, irgendwie Anfang November, am 3., glaube ich, wo dann halt frustrierte Frauen darunter schreiben, ja, um was mit Weltfrauentag, weil eben genau das am Weltfrauentag immer passiert. Und dann darunter eine übelste Diskussion losgeht, wie man denn so gemein sein kann unter einem Post zu Depressionen von Männern und Suizidraten denn so etwas Unsensibles zu schreiben. Wo ich mir auch denke, merkt ihr den Zynismus nicht, der hier gerade passiert?
Ja, also diese Diskussion mit dieser Sichtbarkeit und diesem Raum einnehmen, da habe ich halt auch mich durch etliche Videos, Beiträge, Reels und so weiter gearbeitet, Kommentarspalten. Es war eine Reise.
Mhm.
Und was ich auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, ist, dass männliche Content Creator, die ihren Content vor allem um das Thema Feminismus machen, immer wieder nicht gecheckt haben, dass es nicht um sie persönlich geht und dass es keine grundlegende Abwertung ihrer Inhalte ist, sondern dass die auch einfach sich diese Kritik nicht annehmen können, wenn du halt immer dein Gesicht in die Kamera hältst und Sachen produzierst, dass du halt die Sichtbarkeit für eine weibliche Person wegnimmst. Das geht nicht in deren Birne. Dann sind, also habe ich zumindest, das war mein Eindruck, ne, wichtig, Meinung, nicht Fakt, dass diese Personen sich krass angegriffen gefühlt haben, statt einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, welchen Anteil habe ich denn vielleicht da dran und ist das nicht eigentlich ein strukturelles Problem, dass eher Männern zugehört wird und verstärke ich das dadurch vielleicht? Aber nee, stattdessen gibt es dann irgendwelche absurden Beefs. So, also ich hatte das irgendwie so mit einem Account, der dann da auch einen feministischen Account, die das eben ausgesprochen hat, geblockt hat und seine Freundin dann stellvertretend für ihn in den Kommentaren Bambule gemacht hat. Und ich war so, wow, was ist dieses Internet heute?
Oh Gott, Leute.
Ja, und dann ging es ja irgendwie auch darum, dass Nachrichten geleakt werden sollten von ihm, wo ich mir dachte, okay, okay, schön, dass du jetzt sein offensichtlich wahres Gesicht zeigst. What the hell? Also von diesem Typen, ne, der diesen feministischen Account macht. Und der war mir halt vorher schon suspekt, weil ich tatsächlich mit dem Account schon mal eine Auseinandersetzung hatte. Da ging es darum, dass Frauen mögen doch bitte, das war so die Grundaussage, Frauen mögen doch bitte es Männern verzeihen, dass sie es nicht alleine schaffen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Oh. Und man muss die ja schon auch mitnehmen und man muss ja Sachen auch irgendwie aufbereiten. Und ich war so, Bruder. Ich
kann das nicht mehr hören.
Ich war so, Männer sind keine 3-jährigen Kinder. Ich muss sie nicht an die Hand nehmen. Ich bin nicht im Kindergarten. Die können alleine entscheiden, ob sie sich für diese Themen entscheiden oder nicht. Und die können alleine entscheiden, sich Sachen im Internet anzulesen, sich ein Buch zu holen, einen Podcast zu hören, was auch immer. Es gibt genug Menschen, vor allem Flinter, die diese Themen durchkauen. Und das auch öffentlich, kostenlos zugänglich. Was ist also dein scheiß Problem? Und er hat weiterhin darauf beharrt, dass es ja ohne die Männer nicht geht. Und da bin ich wieder bei diesem Post, den ich vorhin schon erwähnt habe, mit brauchen wir Cis-Männer im Feminismus? Nein. Und da geht es gar nicht so sehr um die Männer, sondern es geht darum, sich mal selber vor Augen zu führen, dass Flinter sich auch einfach aus sich selbst heraus und aus eigenem Antrieb emanzipieren sollen und dass wir nicht darauf warten müssen, dass irgendwelche Männer uns unterstützen, sondern dass wir für uns einstehen können, unabhängig davon. Und ja, natürlich ist diese Solidarität total gut und ja, natürlich finde ich das auch schön, wenn das passiert, aber der Post hat ja gesagt, brauchen wir das? Und nein, wir brauchen das theoretisch nicht. Da stand ja schließlich nicht, dürfen Männer sich am Feminismus nicht beteiligen. Das stand ja da nicht. Also, und das zeigt halt schon, dass es da wieder irgendwie um so ein eigenes Geltungsbedürfnis geht, was überhaupt nicht Teil dessen war. Und wenn ich dann halt höre, naja, aber Männer müssen ja auch an die Hand genommen werden, so, Alter. Hä? Nee.
Bist du ein fucking Kleinkind?
Ja, und bevor sich jetzt alle fragen, welcher Account das war, es war übrigens Feministo Explains und ich habe kein Problem damit, das öffentlich auszukommen, weil ich diesen Typen einfach nur Banane finde. Und das war übrigens auch der mit dem Drama mit hier, der das halt nicht einordnen konnte, dass wenn Männer eben Platz einnehmen, dass das nicht in Ordnung ist und ja.
Ich finde halt auch diese Aussage, dass Männer doch bitte an die Hand genommen werden sollen von Frauen, ist halt so nah dran an, stell dir vor, es wäre deine Schwester oder Tochter. Das ist halt so 1:1 der gleiche Scheiß.
Ja, als ob du als Mann nur Respekt vor Frauen oder anderen Flinter haben kannst, wenn du eine eigene Verbundheit hast durch Verwandtschaft wie Schwester oder Mutter. Also, ja. Ich weiß, ich habe diesen Satz auch schon häufig gesagt, weil es einfach auch Typen gibt, die es nicht anders kapieren. Aber eigentlich ist es grundlegend auch schon ein Riesenproblem, dass es Typen nur kapieren, wenn du diesen Zusammenhang herstellst.
Ja, und ich denke mir dann manchmal so, wenn du wirklich die Erfahrungswelt einer weiblich gelesenen Person möchtest. Du, es gibt so Cosplay-Sachen, die kann man sich anziehen. Die sind auch sehr realistisch. Kannst du gerne mal versuchen, so einen Tag durch die Stadt zu laufen. Und dann hast du diese Erfahrung. Dafür brauchst du mich nicht. Mach das doch einfach selber. Hör dir scheiß Podcasts darüber an. Guck dir Dokus an. Keine Ahnung. Irgendwas. Also, wie kann man denn zu dumm sein, um zu existieren?
Ja, also ich finde, es braucht halt nicht mehr dieses, ich verkleide mich quasi als weiblich gelesene Person. Das ist ja genauso wie dieses Argument mit der Mutter oder der Tochter oder der Schwester oder wem auch immer. Also ich meine, ich kann doch von einem erwachsenen Menschen verlangen oder erwarten, dass diese Person so viel Vorstellungskraft und Empathie entwickelt. Und das halte ich jetzt nicht für krass übertrieben, dass wenn man halt sagt, das fühlt sich so und so an und es gibt ja genug Frauen und Flinter, die das immer wieder auch äußern, wie es ihnen bei bestimmten Situationen geht, dann kann man das doch einfach auch mal so annehmen. Ich muss das doch nicht komplett nachempfinden können auf emotionaler Ebene, sondern ich kann das doch auch einfach anerkennen, indem ich das so nehme, wie es geäußert wurde. Wenn Frauen sagen oder Flinter sagen, sie haben Angst, nachts durch einen dunklen Park zu gehen, dann muss ich doch nicht mich erst als Frau verkleiden und nachts durch den Park gehen und diese Angst selber spüren, um zu checken, was Angst bedeutet. Also das meine ich halt damit. Das, ja. Das stört mich da drin, glaube ich, immer so ein bisschen. Und das genau das Gleiche ist, da habe ich neulich wieder so ein Video gesehen, wo dann ein Typ gesagt hat, oh, ich teste das heute mal, wie krass sich Unterleibsschmerzen anfühlen. Und ich habe jetzt hier so ein Elektro-Dings an meinem Unterbauch und wo man so mit Elektroschocks, wo das so nachgeahmt wird, ne, wie man Krämpfe hat. Und ich denke mir, warum können Männer nicht einfach annehmen, wenn man sagt, das fühlt sich so schlimm an wie ein Herzinfarkt oder wie eine richtig schlimme Verletzung oder was auch immer. Warum reicht das nicht aus, um das zu glauben? Warum muss man Typen erst einen fucking Elektroschocker anschnallen? Also das ist doch dumm, wenn mir jemand sagen würde, beispielsweise, oh, da habe ich das und das repariert und da habe ich mir richtig schlimm in die Hand geschnitten, dann habe ich doch eine Vorstellung davon, wie schlimm sich das etwa angefühlt haben muss und kann das auch anerkennen. Warum geht das dann nicht bei solchen Sachen? Das finde ich einfach so eine richtig schlechte Ausrede.
Ja, ich kann es in dem Sinne nachempfinden, dass man sagt, man würde gerne wissen, wie sich das anfühlt, weil man eben selbst einen anderen Körperbau hat und diese Schmerzen so nicht erfahren wird. Also aus so einer Neugier heraus kann ich das sehr verstehen.
Ja,
aber nicht aus einem, wenn ich das nicht selbst erlebe, dann glaube ich dir nicht, wie schlimm das ist, heraus.
Genau, dieses Ernstnehmen.
Ja.
Das ist nämlich das.
Ja.
Und der Typ, der das gemacht hat, hat dann nämlich auch gesagt, ja, da war es noch nicht mal mittags, ne? Der hat schon gesagt, oh, wir wollten eigentlich noch irgendwie auf den Flohmarkt gehen, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und der hat auch gesagt, boah, wenn ich solche Schmerzen hätte für einen Tag, dann würde ich mich ja einfach krank melden. Und dann hat die weibliche Person, die da mit war, gesagt, du weißt aber schon, dass das meistens nicht nur einen Tag anhält, sondern mehrere Tage. Und dann dachte ich mir so, ach, guck mal einer an. Da musste man dem erst so ein Elektroschock-Ding umschneiden, damit er irgendwie Verständnis dafür hat, dass man so zum Beispiel nicht arbeitsfähig ist.
Wow.
Also das kotzt mich dann halt so an.
Ja.
Und das Gleiche, also wenn wir nochmal bei so Content-Creatoren bleiben beispielsweise. Ich habe die Doku selber nicht gesehen, ich möchte das gleich vorab sagen. Vielleicht schaue ich sie mir an, ich weiß es noch nicht. Es gibt ja jetzt diese neue Dokumentation über Haftbefehl auf Netflix.
Oh Gott.
Und ich halte ja von diesem Typen sowieso nicht viel, weil, Frauen verachten, misogyn, sexistisch, antisemitisch, gewaltverherrlichend, etc., etc. Es gibt, glaube ich, richtig viele Kritikpunkte. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich auf Social Media auch so ziemlich alles zu diesem Typen und seinem Verhalten gesagt.
Oh, hoffentlich.
Und es gab ganz viele Accounts von Flinter, die sich damit kritisch auseinandergesetzt haben, die ganz viele total gute, wichtige Gedanken dazu hatten und vor allem wurden anscheinend in der Dokumentation auch seine Kinder gezeigt und es kam wohl auch seine Partnerin zu Wort. Und die hat halt immer wieder betont, wie diese Beziehung auch geprägt ist durch seinen Drogenkonsum, durch Abwesenheit, dass sie eben die Care-Arbeit ganz alleine hat, wie auch immer. Und von dem, was ich so gelesen habe, hörte sich das auf jeden Fall nach einer absolut ungesunden, toxischen Beziehung an und ganz, ganz schrecklich. Und dann gab es eben auch männliche Content-Creator, die dann gesagt haben, naja, also das hat ja nicht viel mit Feminismus zu tun, dann jetzt irgendwie darauf einzugehen, dass sie total leidet, weil die haben ja voll viel Geld.
Oh mein Gott.
Und
ja, das habe ich auch gesehen.
Und deswegen braucht sie ja nicht jammern, weil sie können sich ja auch leisten, sich anders Abhilfe zu schaffen. Und die eigentliche feministische Kritik sollte ja daran sein, bla 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 bla. Und dann dachte ich mir, what the hell? Und es kam halt auch von einem Typen, der vorher irgendwie auch schon ein, zwei Videos bei mir reingespült bekommen, von dem ich Videos gesehen hatte, die ich auch alle schon weird fand. Und da dachte ich mir, what the hell? Ole Liebe, was soll die Scheiße?
Ja, und das ist halt das Ding, wie kannst du nicht verstehen, dass patriarchale Gewalt stattfindet, egal wie reich du bist? Das macht keinen Unterschied, wenn du weiblich sozialisiert und weiblich gelesen bist, macht es für dich keinen Unterschied. Du hast vielleicht andere Ressourcen, aber wenn du nicht die emotionalen und sozialen Ressourcen hast, weil niemand für dich da ist, weil alle nur auf Geld aus sind, was ja in Haftbefehlsumkreis der Fall zu sein scheint, dann hast du auch dann die Ressourcen nicht, um zu gehen.
Ja, und selbst wenn sie die Ressourcen hätte, um zu gehen, es geht ja erstmal nicht darum, was sie aus dieser Situation für sich vielleicht für Konsequenzen zieht, sondern es geht darum zu benennen, dass diese Frau ja trotzdem in dieser Beziehung offensichtlich darunter massiv leidet, wie er mit ihr und den Kindern umgeht oder eben auch nicht umgeht durch seine Abwesenheit, wie sie dabei zusieht, dass er immer kaputter wird. Also die Probleme und die Sorgen und die Mechanismen, also die Struktur ist ja trotzdem da.
Ja.
Also ist doch scheißegal, wie viel Kohle die hat. Und vor allem würde das im Umkehrschluss heißen, dass Frauen, die viel Geld haben, und da nehme ich jetzt mal wirklich ein richtig krasses Beispiel mit beispielsweise Taylor Swift, wenn die von patriarchaler Gewalt geprägt wäre, beispielsweise in ihrer Beziehung durch körperliche Gewalt, hat die dann kein Recht, sich darüber zu beschweren, weil sie halt reich ist? Also was soll das? Und dieses, das meine ich halt, ne, dass Typen sich dann hinstellen und sagen, wie Feminismus zu funktionieren hat und wie feministische Kritik zu funktionieren hat. Und dann denke ich mir, ey, es interessiert mich nicht, ob du dich als für mich jetzt männlich gelesene Person als queer identifizierst und deswegen irgendwie noch mal ein bisschen fancier rüberkommst. Das ist halt die gleiche Leier, nur mit Make-up und Nagellack drauf, aber es ist halt eine andere Verpackung. Der Inhalt ist genauso scheiße.
Ja, und es stellt sich mir halt auch die Frage, gerade ist, wenn es so um Haftbefehl und seine Frau geht, ich kenne deren Hintergründe nicht, aber wenn es halt ein berühmter Typ und seine Frau ist, stelle ich mir auch die Frage, wie viel finanzielle Gewalt kann der Mann ausüben? Wie viel kann sie überhaupt über Finanzen verfügen, um sich selbst zu ermächtigen oder eben nicht? Und das gehört ja auch zu der patriarchalen Gewalt, die auch in diesen Ebenen stattfindet.
Ja, und es wäre ja auch nicht der erste Fall, wo ein Typ dann irgendwie ausklingt und vor allem, wenn, das weiß ich ja nicht, ob er weiterhin auch so viele, anscheinend ja viele Drogen konsumiert oder konsumiert hat und ob das noch der Fall ist. Das heißt, es ist ja auch ein Faktor, der eine Person noch unberechenbarer macht.
Ja.
Und wenn die jetzt einfach von heute auf morgen sagen würde, ich trenne mich, ne, Thema Gewaltspirale, wir wissen nie, was da vorher schon passiert ist. Und ich hatte jetzt aus den Analysen, die ich so gelesen habe, schon den Eindruck, dass da einiges passiert ist. Heißt es ja, dass diese Frau sich vielleicht eben auch nicht trennt, weil sie eben Angst hat, dass es weiter eskaliert. Und wie kann ich mich als männlicher Creator hinstellen und sagen, naja, aber das kann jetzt nicht feministische Kritik sein für eine Frau, die irgendwie wohlhabend ist. Da geht mir das Messer in der Tasche auf.
Lieber Ole, Feminismus ist klassenübergreifend. Dankeschön.
Ja, und das macht mich richtig sauer. Und da bin ich auch, nee, nichts lieber Ole. Also warum muss ich dem noch einen Arsch pudern und irgendwie jetzt nett sein? Nur weil der vielleicht erwartet, dass Frauen nett zu ihm bin. Ich bin nicht nett zu ihm. So, er soll halt einfach die Backen halten, wenn er offensichtlich selber nicht checkt, dass er Teil des Problems ist, weil er diese Strukturen selber reproduziert mit solchen Videos.
Das war auch nicht nett gemeint, was ich gesagt habe.
Das macht mich wütend. Das macht mich richtig wütend.
Was? Merkt man gar nicht.
Also, und das zieht sich durch etliche Accounts und mittlerweile bin ich einfach so hart genervt von irgendwelchen Typen, weil ich da schon wieder irgendwie sehe, ich könnte jetzt auch noch ganz viele andere Namen aufzählen. Ne, es sind ja jetzt nicht nur diese beiden Accounts, aber das sind die beiden Accounts, bei denen ich das in letzter Zeit auch noch so wahrgenommen habe. Und das Witzige ist, dass unter diesem Video von dem Ole Liebe, ich kannte den ja vorher überhaupt nicht, der sagt ja halt nichts, keine Ahnung, was der sonst macht, es interessiert mich auch nicht, was der sonst macht, ging es in der Kommentarspalte auch übelst ab, ne, so, das ist es nicht und das geht nicht. Und da dachte ich so, ach gut, okay, Leute checken, dass das einfach irgendwie total vermessen und überheblich ist. Und dann kommt 2 Tage später diese Post, brauchen wir Cis-Männer im Feminismus? Und dann nein. Und wer kommentiert da drunter? Dieser Typ.
Was?
Also die Geister, die ich rief, da hat sich wohl jemand angesprochen gefühlt. Das fand ich dann schon ein bisschen funny und das musste jetzt auch mal raus.
Oh, hat man gar nicht gemerkt.
davon solltet ihr euch also keine Scheibe von abschneiden. Und nein, liebe Männers, ihr dürft natürlich auch gerne beim Feminismus mitmachen.
Aber erklärt uns bitte nicht unsere Lebensrealität und wie wir unseren Feminismus gestalten sollen. Dankeschön.
Ja, also ich glaube, ein großes Ding ist halt einfach zu sagen, nehmt euch mal zurück und es geht halt nicht um euch. Und da ist schon viel geholfen. So, hört mal zu. Naja, und lest halt irgendwie Bücher und zwar Fachliteratur und nicht Quelle, vertrau mir, Bro, ich mach TikTok und Instagram. Das halt nicht.
Mhm, ja.
Und vor allem, setzt euch in der Tiefe damit auseinander. Nicht irgendwelche oberflächlichen 1-Minuten-Reels. Nee.
Ja.
So halt nicht. Das ist performativer Aktivismus.
Hört zu.
Ja.
Einfach sich ganz viel reinziehen, zuhören, Frauen zuhören, ohne irgendwas zu sagen, ohne darauf dann irgendwie zu sagen, ja, aber oder irgend so eine Scheiße, ohne das in Frage zu stellen. Einfach zuhören. Reicht schon.
Ja. Und ja, es ist anspruchsvoll. Es ist auch für uns anspruchsvoll. Also
ja.
Auch ich würde niemals behaupten, dass ich da irgendwie alles richtig mache, alles auf dem Schirm habe. Auch ich lerne immer noch dazu und ich bin so froh, dass ich von all den weiblich gelesenen Content-Creatorinnen, von all den Flinter-Personen, denen ich folge, so viel lernen kann und dass die so viele schlaue Sachen zu sagen haben und so viele schlaue Analysen schreiben und so umsichtig sind und dass eben bestimmte Dinge nicht zu irgendwelchen einfach nur Schlagworten verkommen, wie zum Beispiel Intersektionalität, sondern dass das eben auch wirklich heißt, wenn da eine Person sich meldet und sagt, naja, aber aus dem und dem Blickwinkel ist eben noch das und das zu beachten, dass ich das, ich selber das auch nicht persönlich als Angriff nehme, sondern mich mal zurücknehme und sage, oh, das ist natürlich eine Ebene von Betroffenheit, die ich nicht nachvollziehen kann.
Mhm.
Das ist natürlich, also wir für uns können ja jetzt beispielsweise auch nicht für Menschen, also auf einer Erfahrungs- und Betroffenen-Ebene sprechen, die BPOC sind.
Ja.
Können wir einfach nicht. So, weil wir sind halt weiße Cis-Frauen und können in dem Fall bestimmte Ebenen auch nicht in der Tiefe nachvollziehen. Das ist das, was ich vorhin hatte. Ich kann, wenn ich Sachen durch Erfahrungsberichte oder durch Fachbücher und so weiter lese, versuchen, das gut einzubinden, aber es wird immer auch einen blinden Fleck geben und ich lerne immer gerne dazu und möchte auch, dass Leute mich darauf hinweisen. Und das fühlt sich für die meisten, also zumindest kann ich das so sagen, für mich jetzt auch nicht immer toll an. Aber ohne das entsteht ja auch kein Lernen daraus.
Ja, voll.
Und ich denke mir dann immer, okay, wenn ich dieses Bewusstsein dafür habe, dann können das bestimmt auch andere.
Ja, und ich meine, es ist ja auch, es gehört ja zu einem normalen Lernprozess dazu, dass man sich dann manchmal bei Gedanken erwischt, wie, warum ist denn das jetzt ein Problem? Aber einfach nicht aussprechen. Einfach kurz den Gedanken für sich behalten. Das ist ein Insight-Thought, so einfach drin behalten und kurz reflektieren, warum man das gerade gedacht hat.
Ja, selbst wenn man feststellt, dass man es nicht kapiert, ist es doch auch okay zu sagen. Es ist doch auch okay zu sagen, oh hey du, ich merke, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann kommt ja immer ein bisschen auf das Thema oder die Situation drauf an und dann sich vielleicht entweder auch einfach zu entschuldigen oder nochmal darum zu bitten, dass die Person das vielleicht nochmal weiter ausführt oder ähnliches, ist doch voll in Ordnung. Oder zu sagen, hey, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Jetzt merke ich, dass ich das irgendwie doch anders sehe. Und es ist auch voll in Ordnung, seine Meinung oder Sichtweise auf Dinge zu ändern. Und es ist so voll okay, das zu äußern. Und es hat nichts damit zu tun, ob man recht hat oder nicht, weil darum geht es ja nicht.
Ja, so meinte ich das gar nicht, sondern eher so als, manchmal hat man so eine impulsive Anti-Haltung kurz, weil man es nicht versteht, dass man denkt so, warum genau ist denn das, also ich sehe das Problem nicht, warum machst du jetzt daraus ein Problem?
Ja, verstehe ich. Ich wollte trotzdem nur noch mal ansetzen, dass es ja je nach Situation und natürlich spielt da auch ganz viel das Wie eine Rolle, ist ja auch okay zu sagen, ich check das gerade nicht.
Mhm, ja.
Und na klar, die Momente hatte ich auch schon, dass ich mir dachte, oh, was denn jetzt? Also, womit kommt denn die Person jetzt noch um die Ecke?
Ja.
Voll.
Ganz oft.
Weil das ist natürlich auch ein Infragestellen von dem, was man selber für sich für ein Bild gezeichnet hat. Aber das darf sich ja auch ändern.
Ja, das muss sich ändern.
Voll. Und das, solche Diskurse leben ja auch von verschiedenen Betrachtungen, Blickwinkeln, Eingebungen. Und für mich gibt es da aber natürlich Grenzen. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass so krasse Diskriminierung beispielsweise natürlich nicht dazugehören, aber ich glaube, also für mich ist das natürlich selbstredend, aber für manche anscheinend nicht. Deswegen dachte ich, sage ich das nochmal kurz.
Mhm.
Und ja.
Gut.
Okay. Naja, ich freue mich schon auf den nächsten Beef online. Also, ne, feministisches Tagebuch, wenn du das hörst, I'm all in.
Mhm. Falls ihr euch fragt, wer immer Beef wilde Mädchen-Account führt, meistens ist Jessie.
Ja, voll.
Ja.
Also, ich kommentiere ja auch gerne bei anderen Accounts online, bei Instagram,
mhm,
bei irgendwelchen, ob das jetzt Tagesschau ist oder was auch immer. Also wenn ihr mal irgendwo wilde Mädchen-Account, also wenn ihr mal irgendwo Mädchen-Kommentar oder so seht, könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ich das war.
Ja.
Das stimmt schon. Ja. Ja, an der Stelle folgt uns auch gerne auch auf Instagram, da könnt ihr den ganzen Wahnsinn einfach mitverfolgen.
Ja, den ganzen Rage-Account einfach.
Ja, also da muss man ja auch mal sagen, ich bin ja bei solchen Sachen sehr direkt,
mhm,
und ich halte auch nichts davon, mich in sehr freundlichen Klauseln und Geplänkeln aufzuhalten bei bestimmten Dingen. Ich weiß aber auch, dass das nicht bei allen gut ankommt. Damit kann ich gut leben. Ja, ich hatte das neulich auch, dass dann eben auch so ein bisschen die Rückkopplung war. Man würde ja alles nur zerfetzen und zerreißen und aus Prinzip Kritik. Und ich war dann so, nö, Meinungsäußerung ist immer noch kein Fertigmachen. Chillt mal. Na gut, das war unerwartet doch eine ganz schön auffühlende Folge.
A Female Rage Club.
Ja, davon können sich Leute mal eine Scheibe abschneiden.
Ja,
ja,
auf jeden Fall.
Und diese Female Rage ist ja auch am Ende nur ein Ausdruck davon, dass das etwas ist oder ein Thema ist, was einfach jeden Tag immer irgendwie mitschwingt und so frustrierend ist, dass es halt einfach nervt, weil es nicht aufhört.
Ja, also, liebe weiblich sozialisierten und weiblich gelesenen und queer gelesenen HörerInnen, ZaubermäusInnen, Female Rage is the thing for you. Und liebe Männers, die uns bis hier noch zuhören, zuhören. Punkt.
Ja.
Ja. Da habt ihr einen guten Job gemacht.
Wir hassen euch nicht. Denkt dran. Not all men.
Richtig schön aus dem Kontext schneiden jetzt. Wir hassen euch.
Euch nicht. Nicht. Wäre auch gesagt, not all men. Ja, darauf bestehen ja so viele. Mhm. Ne?
Gut. Nicht jede Folge, aber viele Folgen. Heute war wieder Rage ohne Ende.
Muss auch mal sein.
Ja.
Obwohl, ich höre mir jetzt gleich nochmal die Live-Version an mit meinen Wohlfühlärzten und dann ist die Welt wieder ein bisschen besser. Aber genau. Immerhin noch keine Scheibe.
Wow. Und damit, liebe Leute, verabschieden wir uns ins Wochenende. Macht's gut und ciao.
Tschüss.